Helmut Josef Michael Kohl, geboren am 3. April 1930. Politiker, CDU, genannt der Oggersheimer. Promotion über die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945. Von 1969 bis 1976 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Von 1982 bis 1998 Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Vater einer geistig-moralischen Wende. Von Gegnern Birne, von Ästheten Provinzler gescholten, belächelt, verspottet und chronisch unterschätzt. Geachtet, verehrt und hymnisch gefeiert. Kanzler der Einheit, Bimbeskanzler. Vom Parteithron gestürzt durch das Mädchen, Angela Merkel, heute selbst Bundeskanzlerin. Wer ist Helmut Kohl? Mehr als ein Dutzend Biografen haben sich an einer Antwort versucht. Jetzt, wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag, liegt ein Werk von Heribert Schwan und Professor Rolf Steininger vor. Im Untertitel deutet es eine Antwort an, die wieder Fragen provoziert. Helmut Kohl, Virtuose der Macht. Herr Steininger, im Bereich der schönen Künste ist das Prädikat Virtuos ja eine Auszeichnung. Im Zusammenhang mit Machtfragen ist das so eindeutig nicht. Warum haben Sie diesen Untertitel gewählt?
Um deutlich zu machen, dass Helmut Kohl eben nicht zu unterschätzen ist. Wir glauben, dass ein Mann, der 16 Jahre Kanzler der Bundesrepublik gewesen ist, 25 Jahre lang Bundesvorsitzender der CDU, der muss mehr sein als eine Oggersheimer Birne. Helmut Kohl ist ein Mann, der die Macht, und das sagt das Wort virtuos ja auch aus, clever und geschickt genutzt hat, auch genossen hat. Und das haben viele Leute nicht erkannt und nicht gesehen. Und wir meinen, dass Helmut Kohl der wohl am meisten unterschätzte Politiker der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist.
Er hat die Macht auch genossen, haben Sie eben gesagt. Hat er Macht als Zweck an sich betrachtet, in dem Sinn, dass es sich da um ein Gut handelt, das auch Seelenfrieden verschaffen kann? Kann man so weit gehen?
Von Anfang an war er, das geht fast zurück bis in die Schulzeit, ein Organisator, ein Macher, der auch immer die Führung übernommen hat. Das wird ganz selten gesehen, aber so ist es. Und er hat auch diesen Ehrgeiz, politische Ziele zu erreichen und fast immer als Jüngster, der jüngste Landtagsabgeordnete, der jüngste Ministerpräsident, mit einem klaren Ziel. Und wir sind davon überzeugt, dass der 1. Oktober 1982 der vorläufige Höhepunkt seines Strebens gewesen ist.
Sie greifen weit zurück in die Jugend. Kann man denn sagen, dass ihm Menschen, zumal politische Freunde, Mittel zum Zweck des Machterwerbs waren? Ist er ein Strippenzieher als Marionettenspieler gewesen in diesem Sinn? Ich spitze das mal ganz bewusst so zu.
Wenn ein Politiker diese Art von Macht nicht benutzen kann, die er hat, dann wird er im politischen Leben zerrieben. Macht muss auch benutzt werden, um sie einzusetzen. Man hat Ziele. Wenn du immer in der Opposition bist, dann kannst du auch nicht organisieren, dann kannst du nicht führen. Nicht. Und insofern hat er Menschen benutzt. Ja, sicherlich. Jeder Politiker an der Spitze benutzt Menschen im negativen wie auch im positiven Sinne.
Welches waren denn, sieht man von der Freude an der Macht, von der Machtausübung einmal ab, die wesentlichen Antriebe in diesem Politikerleben?
Oh, die Antriebe eines Politikerlebens. Er ist ja auch ein Mann, der die Partei benutzt hat. Er war ein Mann der Partei. Die CDU ohne Helmut Kohl ist kaum vorstellbar und umgekehrt auch. Er mischt diese Seniorenpartei auf und macht sie zu einem politischen Instrument. Und wenn wir von Virtuose der Macht sprechen, dann heißt das natürlich auch, dass er seine Gegner, die er hat, reihenweise abserviert. Wenn Sie mal nur so ein Beispiel: Helmut Kohl und Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß war, wenn Sie so wollen, ein Dauerärgernis für Helmut Kohl. Strauß wird in Verbindung gebracht, zum Beispiel mit dem berühmten Milliardenkredit. Das ist auf Helmut Kohls Mist gewachsen, mit vollem Einverständnis, mit vollem Wissen und auch wohl wissend, dass wer dieses macht, natürlich in der Öffentlichkeit Prügel bekommt, was Strauß dann in seiner Partei auch bekommen hat. Oder im September 1989, da hatte Helmut Kohl ganz schlechte Karten. Da gab es so eine Art Parteiputsch, wie er das in seinen Erinnerungen nennt. Ne? Wie er das ausgebügelt hat, wie er die Jungs an die Wand getrieben hat. Das ist, also will ich sagen, genial, aber da merkt man, wie er mit der Macht umgeht, wie er die Macht spielt, wie er die Macht für sich nutzt. Wie gesagt, wirklich clever, virtuos, und das ist schon hochinteressant.
Immerhin Leute wie Lothar Späth und Heiner Geißler sind damals dabei gewesen. Und trotzdem hat sich erst nach der Wende 1989 allgemein dieser Eindruck durchgesetzt, den Sie vorhin schon geschildert haben. Kohl wurde chronisch unterschätzt. Versuchen wir doch mal probehalber die Zeit im Nachhinein anzuhalten. Sagen wir mal im Juli 89, ließe sich das mit dem unterschätzten Kohl denn auch bis zu diesem Zeitpunkt komplett unterschreiben? Oder hat ihm da das, was nach 89 folgte, nochmal sehr geholfen bei der Beurteilung?
Ganz eindeutig ein Glücksfall der Geschichte, diese ganze Mauerfall und Wiedervereinigung. Er ist 82 angetreten, die berühmte geistig-moralische Wende herbeizuführen. Wenn Sie heute Zeitgenossen fragen, noch damals, die suchen vergebens diese geistig-moralische Wende, und er wollte sozusagen in der Öffentlichkeit ein neues Bewusstsein schaffen. Und da muss man sich natürlich auch mal vergewaltigen. Wie sieht die Lage denn aus, also im Oktober 82, und was macht er anschließend? In der Innenpolitik fehlt dann sozusagen Ansatzpunkte für diese berühmte geistig-moralische Wende, und Blüm und Geißler, die wollen ja sozusagen die Partei aus dem Tief wieder rausholen. Der Kohl ist zu diesem Zeitpunkt, hat ganz schlechte Karten, und da ist er gar nicht so virtuos mit seiner Macht. Er hat auch Tiefpunkte. Aber, und ich glaube, und das ist wichtig für die Nachbetrachtung eines Politikers, in 40 Jahren, was bleibt? Von Adenauer wird bleiben Westintegration. Dann haben wir den Mauerbau von Willy Brandt, Ostpolitik von Helmut Schmidt, vielleicht Terrorismus, Nachrüstung, Doppel-NATO-Beschluss. Von Kohl nur Wiedervereinigung. Und da ist die Situation die, das muss man ganz deutlich sagen, egal mit wem Sie sprechen, in dieser Vereinigungsphase ist Kohl der entscheidende Mann. Der entscheidende Mann, der die Dinge vorantreibt. Der Kinkel hat in unseren Interviews das mal so bezeichnet: In dieser Phase vergleicht er den Kohl mit einem Bulldozer, der über die Dinge drüber geht. Und das ist in der Tat der Punkt.
Und doch, Herr Steininger, um das abschließend auch noch zum Thema zu machen, ist ein Makel geblieben. Seit der Parteispendenaffäre vor gut 10 Jahren steht diese Frage, warum hat Helmut Kohl damals geschwiegen, warum die Spender nicht benannt. Haben Sie denn die wahre Antwort darauf gefunden?
Diese Antwort wird er mit in sein Grab nehmen. Das ist so was ganz Privates, wenn Sie so wollen. Aber da sehen Sie auch, wie Macht jemand, wenn man allzu lange in der Macht ist, verbiegen kann. Das ist also ein Niedergang, den ja auch vor allen Dingen seine Frau faszinierend in den Tod getrieben hat. Das ist ja eine einzige Katastrophe gewesen, das Ganze.
Vielen Dank. Das war im Journal auf NDR Kultur Professor Rolf Steininger, Leiter des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck, Autor des Buchs Helmut Kohl, Virtuose der Macht, das er gemeinsam mit Herbert Schwan verfasst hat. Das Buch erscheint bei Artemis und Winkler, 336 Seiten zum Preis von 19,95 €. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.